Heute habe ich Jörg Bernardi getroffen. Jörg ist Autor und Philosoph aus Hamburg. Ich habe ihn auf Instagram kennengelernt. Ich hatte, als ich ihn gesehen habe, ein gutes Gefühl gehabt und irgendwie den Impuls, ihn treffen zu müssen. Ich habe ihn gefragt, ob er kommen möchte, und er hat sofort zugesagt. Und ich glaube, wir beide wussten gar nicht voneinander, wer wir sind. Heute haben wir uns kennengelernt. Wir haben wirklich wunderschöne Reise gemacht. Jörg hat großartige Blickwinkel auf das Leben. Ich empfinde ihn als sehr, sehr weise und sehr klug. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Und ich denke, ihr werdet es im Gespräch auch sehen. Wenn euch das gefallen hat, kommentiert es. Und ich würde Jörg dann auf jeden Fall wieder einladen, spätestens wenn sein nächstes Buch erschienen ist. Ich freue mich sehr, wenn ihr ein Teil der Mindpunk-Community werdet, denn diese Arbeit bedeutet mir viel. Ich möchte nicht einfach nur über Tipps und Tricks für das gute Leben sprechen, sondern es ist mir wichtig, dass du deine eigene Individualität beginnst zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude, ein offenes Herz und wirklich viele Erkenntnisse. Bis bald, bis nächste Woche. Danke. Tschüss.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrig. Mindpunk on Air. Where future thinkers drop the mic.
Herzlich willkommen, Jörg. Ich freue mich total, dass wir uns heute kennenlernen.
Hallo Anastasia. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin super gespannt. Wir haben ja so ein bisschen schon gesprochen gerade und ich freue mich einfach sehr und wo werden wir jetzt wohl rein und hinspringen?
Wie fangen wir deiner letzten Nacht an?
Ja.
Du hast mir von deiner wilden Nacht erzählt.
Genau, eine wilde Nacht, oder ich nenne sie meine weißen Nächte. Mhm. Ich habe sie nicht so häufig, aber weiße Nacht heißt, ich habe die ganze Nacht wach gelegen, aber nicht einfach nur wach gelegen, sondern das sind dann Nächte, in denen es wirklich kribbelt und ich total produktiv bin, im Sinne von, ich lese ganz viel, ich habe plötzlich Ideen, ich mache mir Notizen oder ich stelle mich vor, ich habe so ein schönes Buddha-Bild, das im Mondschein oder auch vom Laternenlicht nachts unglaublich schön golden leuchtet, oder ich setze mich einfach davor oder stelle mich davor und meditiere auf dieses Bild. Also ich habe unglaublich schöne Erfahrungen in solchen weißen Nächten, habe ich dir eben auch schon kurz gesagt. Es gibt auch schwarze Nächte, da fühle ich mich eher dann ein bisschen dunkel oder leicht depressive Stimmung. Aber in der Regel schlafe ich tatsächlich sehr gut. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn diese weißen Nächte kommen. Und heute Nacht habe ich zum Beispiel dann nochmal Momo ausgepackt und habe in Michael Endes Klassiker gelesen und über die Zeit nachgedacht und über die schöpferische Kraft, die wir alle haben. Das ist ja eigentlich Michael Endes Hauptthema. Und das hat total gepasst heute Nacht.
Ah, perfekt. Meinst du, man kann diese Nächte beeinflussen?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte die Absicht gestern Abend, dass ich schlafe. Also meine bewusste Absicht war es nicht. Ich hatte aber am Sonntag ein Retreat.
Aha.
Und zwar war das ein ganz, ganz, also ein Retreat mit zwei ganz tollen Menschen, die ich sehr schätze und sehr mag, mit Lisa und Liana. Bei denen mache ich immer mal wieder Yin-Yoga und die haben am Sonntag ihr erstes gemeinsames Retreat gegeben. In einem sehr schönen Raum auf St. Pauli. Es gab von vorne Licht, von hinten Licht, also ein sehr offener Raum. Mhm. Und es war so eine tolle Mischung aus Yin-Yoga, Meditation, aber auch eine Kakaozeremonie, sehr viel auch Begegnung in einer, sag ich mal, wilden und bewussten, authentischen Art und Weise, bis hin zu Yoga Nidra, falls das jemand kennt. Das ist eben eine Art von Tiefschlaf, aber mit einem wachen Geist.
Ja.
Also irgendwo ein bisschen Punk, kann man schon fast sagen.
Ja, auf jeden Fall. Du bist, also so wie ich dich jetzt kennenlerne, ich habe dich ja jetzt erst seit 15 Minuten kennengelernt, sage ich mal, empfinde ich dich durchaus als ein Mindpunk.
Okay,
ja, weil,
dann sitze ich hier richtig, dankeschön.
Ja, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich habe dich ja angeschrieben, weil ich Gefühle hatte, so sage ich das so immer. Ich recherchiere so selten, also das ist eine Schwäche und gleichzeitig eine Freiheit von mir. Ich gucke jemanden an oder irgendwer läuft mir über den Weg im Internet oder irgendwie irgendwo und auf einmal habe ich so ein Gefühl und dann ist die E-Mail oder was auch immer schneller geschrieben, als ich gucken kann.
Das stimmt. So, die hat mich sehr schnell erreicht.
Ja,
gefühlt war das auch eine, waren da Gefühle drin, also genau, eine starke Energie.
Genau.
Deswegen also, habe ich auch gleich zugesagt.
So, hey, keine Ahnung, willst du zu mir im Podcast? Ja. Okay, ja. Fertig.
Ja.
Und das finde ich halt spannend, ja, diese Impulse, was leitet, was ist es genau? Und jetzt, wo ich dich kennenlerne, verstehe ich.
Ja, okay. Ja.
Und ja, weil wenn man sich dich im Internet anguckt, grob, ich recherchiere ja nicht, ich überfliege aber nur.
Mhm. Und wir sind über Instagram verbandelt, ne? Da kriegen wir so ein bisschen mit voneinander.
Genau, genau. Aber trotzdem, Instagram ist trotzdem eine Fake-Welt, weißt du? Und
ja.
Also wenn man sich, ich kann dir nur sagen,
gebe ich dir recht, man zeigt sich nie 100%, geht ja auch gar nicht. Ja.
Genau, wenn man dich sieht, dann du hast einen Doktortitel, bist Philosoph, du bist Autor, du beschäftigst dich mit Philosophie, du beschäftigst dich mit der Einfachheit des Lebens. Aber es steht nirgendwo, dass du weiße Nächte hast.
Das stimmt.
Dass du Kakao-Zeremonien machst.
Ja.
Ich liebe Kakao.
Dafür muss man diesen Podcast hören, dass man sowas erfährt.
Genau. Ja. Ich trinke jeden Tag Kakao.
Wirklich?
Ja, ich bin großer Kakao-Fan. Okay.
Ja. Merkst du da auch was? Also ist es etwas, das dich wärmt oder kriegst du tatsächlich auch besondere Gedanken?
Alles. Ich habe mit Kakao Glück, ich habe mit Kakao Vision, ich habe Energie, ich habe eben auch einen kleinen getrunken. Es ist eine gute, gute Energie und es ist Power.
Ja.
Und deswegen,
ach, wie toll.
Ich trinke wenig Kaffee inzwischen, aber Kakao, also in Massen.
Und Kakao hat ja erstens ein bisschen Koffein sogar.
Genau.
Nicht viel, aber ein bisschen. Und es ist bitter, wenn man diesen wirklich ursprünglichen, unverarbeiteten Kakao ja trinkt.
Ich trinke ein bisschen mit Honig.
Okay, ein bisschen mit Honig ist das ist okay.
Ja,
Mindpunk mit Honig finde ich völlig okay.
Genau.
man muss es ja nur zu nehmen wissen und auch die Wirkung. Und wer weiß, vielleicht ist diese weiße Nacht auch ein Ergebnis von diesem ganzen Tag und dass da unbewusst, unterbewusst was angelegt wurde, auch von einem Kakao und vielleicht auch eine gute Vorbereitung für heute. Weil zum Beispiel wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass du jeden Tag eine Tasse oder ein bisschen Kakao trinkst.
Auf jeden Fall. Ja. Immer 21 Gramm.
Ja.
Weiß nicht warum. Es ist ein Gefühl. 21 Gramm jeden Morgen.
Ja, okay.
Ja.
Jeden Morgen. Ich kann das total verstehen. Ich habe es eine Zeit lang gemacht und es hat tatsächlich etwas Energetisierendes.
Mhm,
das ersetzt fast einen Sport, finde ich. Also, weil das so von innen wärmt und energetisiert.
Power.
Und dann will man sich aber auch bewegen ein bisschen oder denken oder Energie, sagst du, fließt, ne?
Energie.
Das stimmt.
Also, ich kann mich ja nicht bewegen.
Ja.
Und finde ich auch manchmal schade, weil dann denke ich immer, oh mein Gott, ich habe so viel Energie, wohin damit?
Wohin damit,
wohin?
Ja.
Und dann fließt es eben in das Studio hier, in Gespräche, in Ideen, Mindpunk entsteht. Ich habe noch eine Marke, Yin Voyage entsteht. Also es entstehen einfach Sachen.
Yin Voyage?
Ja, genau.
So wie Yin und Yang?
Genau, Yin Voyage, die Reise einer starken Frau.
Okay.
Genau, das wird bald ein Jahresprogramm von mir sein. Und
okay.
Genau, und und so Sachen entstehen durch Hilfsmittel, die ich mir selbst gebe. Und dazu gehört für mich eben Kakao und Microdosing-Pilze auch.
Okay.
Genau, aber
darüber redest du offen, dass
Ich rede darüber offen, meine Community weiß. Und ich glaube, das ist die Gesundheit der Zukunft.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Kakao und Pilze und Atem.
Und seit wann experimentierst du damit?
Seit ungefähr 3 Jahren.
Okay.
Jetzt fange ich darüber an zu reden, weil ich die Ergebnisse sehe.
Und die kannst du wie nachweisen für dich, die Ergebnisse? Auch im Blut oder tatsächlich jetzt eher
das
auf der psychischen Ebene, ne?
Ja, das interessiert mich nicht. Ich fühle es ja. Ich fühle ja, ob ich auf einem guten Weg bin oder nicht.
Ja.
Und ich bin topfit. Ich stehe morgens gut auf. Früher nicht. Früher total ewig gebraucht.
Mhm.
Jetzt stehe ich auf, boom, ich bin da, ich habe Energie, ich habe Ideen, ich lache, ich sehe es, mein Leben verändert sich und das ist toll.
Das finde ich enorm spannend, weil ich zuletzt, auch noch nicht lange her, vor einem halben Jahr habe ich mit einem Heiler aus Sri Lanka gesprochen, der lebt in London Und mit dem hatte ich ein sehr intensives Gespräch, bei übrigens Kakao, den er aus Südamerika mitgebracht hatte. Und wir haben wirklich über Gott und die Welt gesprochen. Der hat mich über Platon ausgefragt, über die europäische Philosophiegeschichte, wenn man so will. Und er hatte eine Studie von Forschern, die glauben, dass die alten Griechen, ja, die hatten ja auch einen Hang zum Rausch und zum, sage ich mal, dazu, dass man Gespräch, Begegnung und auch das Fest miteinander verbindet. Und nicht nur Alkohol gab es dort wohl, sondern die Forscher meinen, dass Sokrates und viele andere auch schon so etwas wie Pilze genommen haben.
Sprichst du vom Eleusis?
Richtig, ja, genau. Diese ganze Theorie, die um uns Eleusis sich webt und spannt, die geht davon aus, dass in bestimmten Momenten und Phasen der Menschheitsgeschichte, in denen der Geist, unser Bewusstsein, einen großen Entwicklungssprung gemacht hat, dass da offenbar immer wieder auch solche Substanzen im Spiel waren.
Also mich wundert das überhaupt nicht, weil ich ja die Wirkung selber sehe und erfahre. Und je mehr dein Bewusstsein geöffnet wird oder du dich öffnest, ja, das ist ja immer ein beidseitiges Ding. Also keine Natur öffnet dich mit Gewalt.
Ja.
Medikamente schon. Natur macht das nicht mit Gewalt. Wenn du dich damit verbindest, dann wird es geöffnet. Und ich glaube schon, dass es einen Sinn hat oder einen Grund hat. Nicht Sinn, aber einen Grund, weshalb das verboten wurde, weil die Menschen nicht kontrollierbar wurden.
Ja.
Und alles, was nicht kontrollierbar ist, ist für mich einfach das Beste, weil ich für mich ist das die Essenz der Freiheit.
Ja.
Ja, zu sehen, zu wissen, zu fühlen, verbunden zu sein und nicht betäubt zu sein.
Ja.
Jörg, wir reden so viel über mich.
Ja, ich finde es total spannend, was du sagst. Ja. Ich bin auch ein guter Zuhörer.
Ja,
das kommt manchmal in Podcasts dann auch so zum Vorschein. Und du hast ja eben über eine Schwäche gesprochen von dir, die gleichzeitig eine Stärke ist.
Ja, ja?
Genau. Dass du dir eben keine festen Bilder machst, dass du sehr intuitiv vorgehst und zum Beispiel wenig recherchierst. Ich habe tatsächlich auch heute Vormittag, als wäre es irgendwie ein Parallel vorbereiten, das wir hinter uns haben. Ich habe heute auch festgestellt für mich, dass ich auch eine große Schwäche habe, die ich so noch nie für mich erkannt habe. Und zwar, ich habe die Tendenz, andere Menschen zu überschätzen. Also ich traue denen ganz viel zu. Ich sehe auch immer mehr, als die selbst vielleicht in sich sehen. Mehr Freiheit, mehr Raum zur Entfaltung, mehr Fähigkeiten. Und das ist einerseits eine Schwäche, weil ich dadurch vielleicht manchmal Menschen überfordere, ja, oder weil ich denke, ich kann so frei und offen reden und dann kommt das vielleicht hier und da gar nicht gut an, weil die andere Freiheitsgrenzen haben. Aber es ist auch eine Stärke, weil ich für mich lebe und gelernt habe, wenn ich Menschen etwas zutraue und wenn ich diesen Raum sehe und auch sie spüren lasse, es gibt diesen Raum, ich arbeite ja für die School of Life mit vielen Menschen, dann können sie sich vielleicht auch eher entfalten. Also, weil es braucht immer jemanden, der auch eine Absicht hat oder der irgendwo dieses Potenzial nicht nur sieht, sondern in irgendeiner Weise auch sich schon vorstellen kann, dass es da ist. Und das kam mir heute Vormittag, habe ich das einfach erkannt.
Das finde ich total spannend, dass es Menschen überfordert.
Ja.
Was meinst du, was ist es genau, was weil ich kenne das auch und ich sehe auch, ich gucke jemanden an und denke, wow, so viel Schönheit, so viel Freiheit, so viel Potenzial.
Und dann so viel Souveränität. Ich halte Menschen meistens für souveräner, als sie sind. Und dann, wenn ich zum Beispiel dann auch mal was Kritisches sage.
Genau, oder du siehst sie in Beziehung und denkst, was ist los?
Genau, dann gibt es da noch andere Aspekte und Seiten, aber es hat vor allem damit zu tun, ich bin ja Philosoph und tatsächlich habe ich in mir ja auch diese Seite, dass ich Dinge kritisiere, für mich ist das was völlig Normales. Also momentan wollen ja viele auch politisch zu Recht mehr Respekt. Wir brauchen mehr Charakter, mehr Standfestigkeit und mehr Respekt im Umgang miteinander. Für mich bedeutet das aber vor allen Dingen, dass wir auch mehr Kritikfähigkeit brauchen, weil auch das ist ein wesentlicher Teil von Respekt, nicht nur Respekt mir selbst gegenüber oder anderen oder einer Sache, sondern wenn ich Kritik annehmen kann, damit respektiere ich auch die Meinung anderer. Ja? Und das verstehen viele aber nicht. Oder da denke ich immer, die anderen sind genauso souverän, die können Kritik annehmen und sehr gut annehmen vielleicht. Und das ist gerade jetzt, also mir ist es gerade mit einer Influencerin passiert, dass ich habe nur, und das muss man sich vorstellen, in welchen Zeiten wir leben, ich habe nur einen Kommentar eines anderen Ja, sie hatte sich politisch geäußert ja. und ich habe ein oder zwei Kommentare von anderen geliked. Oh. Woraufhin ich eine private Message bekam.
Nein.
Interessant, dass du diesen und jenen Kommentar likest. Das hätte ich dir nicht zugetraut.
Oh mein Gott, das wird mir bestimmt auch bald passieren.
Und das ist mir so zum ersten Mal passiert. Wir haben auch schon mal zusammengearbeitet, tatsächlich nur digital. Deswegen, das ist immer, ich finde es immer schade und blöd, wenn man sich nicht live, so wie wir gerade in einem Raum auch mal kennengelernt hat. Auf jeden Fall hat sich das wirklich zu einem Streit entwickelt. Diese Person hat mich nicht nur dann öffentlich unter ihrem Post richtig angegriffen, persönlich auch, sondern auch noch in der privaten Message. Mhm. Und ich bin in die Defensive gegangen. Ich habe mich sogar entschuldigt, aber habe meinen Punkt ganz klar gemacht. Also ich bin einerseits in die Defensive gegangen, andererseits habe ich ganz klar meinen Punkt gemacht und auch wirklich mit der Erkenntnis, wow, im Umgang mit Kritik zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen.
Und die Stärke, auch die Stabilität, oder?
Die Stabilität, richtig. Und da habe ich gemerkt, ich habe diese Person, die ja jeden Tag was postet, ne, die hat, weiß nicht, 60.000, 70.000 Follower.
Wow.
Und auch irgendwo für sich, finde ich, ein tolles Standing, ja, auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Und ich habe sie aber in ihrer Souveränität überschätzt, weil ich dachte, das ist für sie überhaupt kein Problem, weil die meisten Kommentare waren sowieso total positiv und die waren 100% ihrer Meinung. Da waren vielleicht so 2 oder 3 von 80 Kommentaren, die irgendwie jetzt auch nicht wirklich persönlich kritisch waren, sondern eher so ein bisschen zweifelnd, ja. Mhm. Und das ist ja für mich als Philosoph völlig normal, dass man einfach auch seine Zweifel und Bedenken äußert, aber dass sie sich dadurch so kritisiert fühlt. Das hat mir jetzt gezeigt, wow, vielleicht ist sie gar nicht so souverän, vielleicht ist sie gar nicht so stark, wie ich sie eigentlich sehe, ja, oder wie sie auch manchmal auftritt.
Mhm.
Und das habe ich gemerkt, wow, das ist tatsächlich eine Schwäche von mir. Mhm. Da werde ich jetzt mehr aufpassen und ich gucke natürlich auch, woher kommt das. Ich habe eine ältere Schwester, die auch dadurch, allein dass sie älter war früher, sicherlich auch immer stärker schien als ich oder auch eine Persönlichkeit hatte, ja. die hier und da sicherlich eine gewisse Stärke hatte, aber in bestimmten Momenten ist sie auch immer eingeknickt. Das hat mich jetzt daran erinnert. Vielleicht habe ich da irgendwo aus der Kindheit noch eine Prägung,
ja,
dass ich immer erst das Starke sehe und den Moment nicht merke, in dem Menschen vielleicht einknicken. Ja?
Und gleichzeitig, weißt du, ich werde auch oft überschätzt.
Ja.
Beides, unterschätzt und überschätzt.
Das ist doch ein doppeltes Privileg, oder?
Doppeltes Problem, würde ich sagen.
Ja.
Weil mit überschätzt, ich wirke oft oder bin auch oft, das möchte ich auch sagen, ich wirke nicht nur, ich fühle mich auch stabil,
ja.
ich bin auch stabil, aber es gibt Momente, je nach wahrscheinlich hormonellem Status, was weiß ich, so, ja, das ist so, dass ich einfach denke, ich schaffe das nicht, das Leben ist mir zu viel,
ja.
ich habe mich übernommen, das ist zu viel,
ja.
das ist zu doll, zu doll und dann sind alle total irritiert und verwundert.
Ja.
Wie, Anastasia? Du?
Ja.
Du, wie?
Wenn ich das erzählen darf, wir hatten ja schon mal einen Termin und da hast du dich zum Beispiel bei mir gemeldet, ich glaube einen Tag vorher oder am gleichen Tag,
weil deine Stimme weg war. Ja.
Und das war ja auch, du hast geschrieben, wie unangenehm dir das war.
Ja.
Und das war für mich ja überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ja. Weil ich wusste, dann machen wir das ein andermal und heute umso schöner nach dieser schönen weißen Nacht. Aber das genau, das glaube ich, dass du da wirst du wahrscheinlich oft überschätzt, weil man dir gar nicht zutraut, dass du vielleicht auch deine schwarzen Momente hast. Ja?
Genau.
So wie ich gerade eben von hellen oder weißen Nächten und schwarzen Nächten gesprochen habe, hat man das ja auch als Moment, ne? Wie man sich gerade fühlt.
Ja.
Und manchmal kann dieses gefühlte Loch, kenne ich auch aus bestimmten Phasen meines Lebens, kann das so stark sein, dass man in dem Moment denkt, das endet nie.
Genau.
Komm nicht mehr da raus.
Ja, das endet ja? nie.
Ja.
ja, und dass ich dann hier sitze auch und weine. Und
ja.
Ist selten, aber es passiert, dass dann alle, die das dann sehen, es sehen ja nicht viele Menschen,
ja.
aber die dann auch total irritiert sind. Ich sehe so richtig die Irritation in den Gesichtern. Und dann,
ja.
Gott, Anastasia verliert den Halt, fuck.
Ja, aber ist das nicht auch eine Stärke und ist das nicht ein Zeichen, dass,
sagt man so, ja.
dass ich im Kontakt, ich will es weiter ausführen, dass ich im Kontakt mit mir bin, dass ich tatsächlich, und das würde ich mit der Pflanze oder mit den Pilzen, die du eben angesprochen hast, sogar vergleichen, mein Körper, der entscheidet und meldet sich, wenn er bereit ist zu weinen, weil da vielleicht ein Schmerz transformiert werden will, weil da etwas an die Luft möchte, weil etwas geheilt werden möchte oder sich weiterentwickeln möchte oder weil er mir vielleicht etwas anderes signalisieren will. Aber ich glaube, dass das bedeutet, dass du eigentlich sehr stark mit dir im Kontakt bist und mit dem, was so in deinem Körper und deiner Psyche los ist. Das, da haben wir ja vielleicht die Tendenz, wenn wir da nicht so empfänglich für sind, dass wir das auch gerne einfach mal rational abtun. Ja? Dann hat man sein rationales Ich und seine rationale Persönlichkeit und alles andere muss genau so kontrolliert werden und so funktionieren, wie man das eben macht. Es gibt Menschen, die können das besser.
Total.
Die beneide ich tatsächlich nur selten, aber manchmal ja. Mhm. Weil ich für mich aber gelernt habe, ich kann das zu einer Harmonie führen. Und durch diese, wenn man so will, Täler und Berge, durch Schwächen und Stärken so gehen, dass wenn ich am Tiefpunkt meiner Schwäche bin, habe ich ein Bewusstsein der Stärke, das ist nämlich die andere Seite, und gleichzeitig, wenn ich am Hochpunkt eines Berges bin, habe ich für mich gleichzeitig das Bewusstsein, die andere Seite davon ist dieser Tiefpunkt. Also es gibt für mich in dem Sinne, es gibt nicht diese eine Linie, die so geht, monoton, nein, es gibt für mich dieses Auf und Ab, aber das geht, wenn man so will, wie Yin und Yang, also beide immer parallel. Während eine Kurve oben ist, ist die andere Kurve unten. Und hier trifft sie sich wieder und dann gehen sie wieder. Also wie so eigentlich so eine Doppelhelix.
Glaubst du also, je heller man wird, wir bleiben mal bei diesen Begriffen, desto dunkler dann die andere Seite?
Ich glaube, dass es parallel immer läuft. Mhm. Das ist so wie, ich habe, Entschuldigung, wenn ich das jetzt auspacke, ich habe in meiner hellen Lacht jetzt auch noch mal kurz Khalil Gibran. Oder Khalil Gibran, mir ans Herz genommen und ein bisschen gelesen. Und er sagt ja an dieser einen Stelle über den Tod, dass Tod und Leben eigentlich eins sind.
Mhm. Ja.
Dass, wenn man das Geheimnis des Todes lüften will oder entdecken möchte, dass man das nur mitten im Leben findet.
Voll schön.
Und das erinnert mich gerade daran. Ich glaube, dass auf dem Höhepunkt des Lebens haben wir gleichzeitig den Höhe- oder Tiefpunkt des Todes. Je nach Perspektive ist es ja auch nochmal Höhe und Tiefpunkt. Ich muss ja eigentlich mal nur die Perspektive wechseln, dann ist es schon wieder umgedreht. Ja, und es läuft immer beides.
Total schön. Also das berührt mich wirklich vom Herzen, weil ich habe mich viel mit dem Tod beschäftigt und auch mit dem Leben. Und das berührt mich, weil gestern eine Freundin von mir schrieb, Anastasia, im Moment stirbt einfach alles und meine Identität. Mhm. Und ich habe ihr nur geschrieben, gutes Sterben wünsche ich dir, einen frohen Tod.
Und? Konnte sie es annehmen?
Ja, sie hat gelacht, super. Auf jeden Fall.
Also
sie,
sehr schön.
Sie hat auch die Tiefe und auch die Weisheit. Und das ist genau das. Das habe ich auch erfahren. Das schlimmste Leben ist, wenn es einfach nur warm ist und dahin plätschert und
dahin
nicht,
wabert.
Nicht lebendig ist. Und Lebendigkeit ist tot.
Ja.
Lebendigkeit ist eigentlich tot, weil weißt du, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mein Rollstuhl war ja kaputt, jetzt 3 Wochen lang und ich war so hilflos und dann Wasserschaden in der Wohnung und es war einfach so viel und ich habe teilweise gedacht, ich habe nichts unter Kontrolle, gar nichts. Ich wusste auch gar nicht, ob wir das hier jetzt machen können. Und dann habe ich richtig gemerkt, ich sterbe.
Ja.
Vom Gefühl, ja. Und dann dachte ich, in dem Moment, wo ich freigegeben habe, dachte ich, ist doch egal. Mhm. Ja, dann sage ich halt diesen 6 Leuten ab, okay.
Mhm.
Peinlich. Okay, egal.
Peinlich.
Egal.
6-mal peinlich und 6-mal gleichzeitig 6-mal befreiend. Und alle 6 kommen wahrscheinlich trotzdem nochmal.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Und wenn nicht, auch dann ist das auch richtig, ja. Und dieses tiefe Vertrauen in dem Leben, in dem Tod und zu wissen, es ist alles okay.
Ja.
Toll.
Ja, die Frage ist ja, was da stirbt, ne? Das ist das, was du eben über meine Identität erzählt hast. Wenn man mich einfach nur so kurz googelt und so, dann sieht man Doktor, also dann sieht man all das Statusgefüge, was so um mich herum ist, ne? Mhm. Das ist ja dann auch so eine Art Hochstatus, hat promoviert. Mhm. War an verschiedenen Unis,
und ich so
hat mit bestimmten Leuten zusammengearbeitet, schreibt Bücher, schreibt die auch selber, kein Ghostwriter und solche. So, also insofern kann ich das sehr gut verstehen und ich kenne das natürlich aus meinem Leben zur Genüge, dieses Sterben von bestimmten Bildern, die wir von uns selbst haben, weil am Ende des Tages, was stirbt denn da?
Ja. Illusion.
Genau, Illusion zum Beispiel, Enttäuschungen, also Täuschungen sterben, weil sie enttäuscht werden. Und vor allen Dingen, und das treibt mich um, als jemand, der einfach schon sehr lange meditiert, ich war in Indien, in Ashrams, in Klöstern, auch hier in Deutschland, diese Erfahrung, dass unser Ich ja eine Illusion ist und dass das Ich eigentlich auch jede Nacht stirbt, wenn man so will. Und hirnforschungsmäßig gesprochen heißt das ja eigentlich nur, dass das Ich sich jeden Morgen oder jeden Tag eigentlich neu konstruiert. Ja, weil es ist eine Konstruktion, das irgendwie sehr wichtige Dinge zusammenhält in unserer Persönlichkeit, unser Gedächtnis, unsere Erinnerungen, unsere Stabilität auch. Also ohne Ich wären wir sehr instabil. Gleichzeitig ist das Ich aber selber eher sehr fließend. Und zwar, weil es jede Nacht, ne, wenn wir träumen, im Tiefschlaf sind, da gibt es dieses Ich nicht mehr. Das löst sich auf. So ist unsere Matrix, wenn man so will, Bewusstseinsmatrix nämlich konstruiert. Und gleichzeitig wird es dann neu morgens gemacht, wenn man so will. Es entsteht neu. Und das ist eigentlich doch jede Nacht oder jeden Morgen ein kleiner Tod. Und jeder Morgen ist dann auch irgendwo ein Wiederauferstehen, wenn man das mit dieser Sprache haben will.
Total.
Ja. Wenn man das bewusst lebt, so erfahre ich das für mich, dann sind diese etwas größeren Illusionen, die man dann, die dann auch schmerzhaft sind, finde ich gar nicht mehr so schlimm, weil man merkt, das habe ich ja sowieso 24 Stunden eigentlich in meinem Tag.
Mein Name bedeutet übrigens die Auferstandene. Der Name ist Programm.
Okay.
Aber welche Illusion über dich hast du mal gehen lassen? Gab es so eine oder zwei, wenn du erzählen möchtest, ja, wo du dachtest, sag mal, was erzähle ich mir hier eigentlich die ganze Zeit?
Ja, also, ja, gibt es natürlich einige. Das muss ich intuitiv mal gucken, welche. Also ich nehme auf jeden Fall gerne die über das einfache Leben, weil du hast es eben schon angesprochen. Und ich hatte, seitdem ich 16 bin, einen Glaubenssatz in mir, der lautet so. Life is simple, but not easy. Also das Leben ist simpel, aber nicht leicht oder nicht einfach. Und im Englischen macht dieses Wortspiel total Sinn. Im Deutschen muss man gucken, wie man das für sich übersetzt. Und ich habe das von einem Künstler aus Slowenien damals übernommen. Der hatte Schizophrenie. Also der war wirklich schizophren, hat Medikamente genommen, war ein Komponist, der war damals so alt wie ich heute, so 40. Und war ein sehr produktiver, lebenslustiger Mensch, wenn er nicht gerade in seinem Loch war. Ja, es gab so im Monat, so eine Woche ungefähr, da war er nicht da. Und die anderen Wochen war er da super lebenslustig, hat immer so seine Zigaretten und Kippen selbst gedreht, hat auch gerne Gras geraucht, ja. Also richtiger Künstler, hat Musik komponiert und viel gelacht, aber er war immer dann auch eine Zeit lang wieder mal nicht da. Und von ihm habe ich diesen Satz, life is simple but not easy. Und er hat eine bestimmte Erfahrung natürlich, ne? Und ich habe die übernommen. Und das fand ich damals interessant, weil offenbar hatte ich in mir auch eine sehr, sehr starke dunkle Seite. Ja, mit 16 kannte ich die noch nicht allzu sehr, habe ich, so rückblickend kann ich sagen, merke ich die daran, dass ich solche Bücher wie Momo mochte schon sehr früh, ja, die auch,
ich auch.
Eine große Tiefe haben, oder ich habe gern Camus gelesen, Der Fremde, Romane von ihm, oder ne, so mit 16 habe ich einfach, ja, solche Themen sehr gemocht und würde sagen, dass ich hier und da auch wirklich ein bisschen unter Fernweh gelitten habe. Also ich wollte mit 16 sehr schnell raus aus meinem Dorf. Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf oder Städtchen eigentlich in der Eifel, also zwischen Aachen und Köln. Und da wurde es mir sehr, sehr schnell zu eng. Und das habe ich heute nicht mehr. Das ist zum Beispiel etwas, was ich losgelassen habe.
Oh, toll.
Ja. Und das hat mich aber…
Ich habe es immer noch.
Und das hat mich wirklich Jahrzehnte hat mich das gekostet, im Sinne von ein guter Preis, ja, den ich dafür gezahlt habe, oder ein Wandel, der sich lohnt. Ich kann heute, ich war gerade wieder am Wochenende, jetzt letzte Woche auch zu Hause, da war wunderschönes Wetter, ich war wandern mit meinen Eltern und meine Familie, und ich kann heute da sein und ich spüre keine Enge, ich spüre das Gegenteil, ich spüre wirklich die Weite, ich spüre diese Kraft, die mir diese Heimat gibt, und ich habe auch die Erfahrung jetzt für mich ganz bewusst gemacht, dass ich diese Heimat von mir, die ich früher als Enge erlebt habe, dass ich die überall hin mitnehme. Und zwar als Kraft. Ja? Oder als Kräfteverhältnis, als Energiefeld sogar, weil da gab es tolle Natur. Ich hatte ja als Kind, war ich regelmäßig im Wald, war spielen mit anderen Kindern im Garten immer, habe diese Einsamkeit irgendwo auch genossen, ja, und auch dieses hintlerwälterische Dasein. Das war ja irgendwo, ne, mit dem Bus brauchte man 45 Minuten bis zur nächsten Stadt und auch da gab es keine Uni, das war eher eine Kleinstadt.
Was aber immerhin gab es eine Schule. Was für ein Jahrgang bist du?
Ich bin 42.
Ja, ah ja,
Entschuldigung, also Jahrgang 82. Ja, so. Du bist, ja. Wunderbar, ja. Schon zu weit gesprungen. Ja, genau, Jahrgang 82, bin jetzt 42.
Ja. Ja, die 90er waren einfach gut.
Ja. Ist so. Unbedingt. Ja, genau. Die 90er sind genau meine wichtigste prägende Zeit. Und diese Enge, und in den 90ern war ja nicht nur Enge, das weißt du auch. Mhm. Aber diese Enge, diese innere Enge in meiner Heimat habe ich aufgelöst für mich. Und das ist sehr befreiend oder losgelassen. Ja, es ist eine Illusion zu denken, dass ich irgendwie ein anderes Verhältnis zum Universum habe, wenn ich jetzt in Kalkutta, in New York, in Bochum, in Hamburg oder in Nideggen geboren wurde, da wo ich eben geboren wurde. Ich kann mir von jedem möglichen Punkt auf dieser Erde, in dieser Welt, kann ich mir ein, wenn ich so will, universelles Bewusstsein, ich würde jetzt nicht sagen erarbeiten, aber es entstehen lassen. Ich kann von überall hinkommen, das meine ich. Auf der Bewusstseinsebene, dass es andere Voraussetzungen gibt, ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ob ich jetzt in der Stadt aufwachse oder auf dem Land, das macht einen großen Unterschied, mit welchen körperlichen Bedingungen ich aufwachse, wenn ich, ne, du sitzt vor mir mit einem Rollstuhl, insofern gibt es da ganz, ganz viele Faktoren natürlich, die einen großen Unterschied machen.
Ja, ich habe während du sprichst, habe ich ganz viele Gedanken und Gefühle.
Ja, bitte. Also, raus ganz damit. Ganz viele Gefühle.
Also ich weiß, dass man mit dem Bewusstsein alles ist. Das 100%. Mhm. Die Freiheit ist, wenn du nicht frei bist, dann wirst du auch nicht auf Bali mit Pilzen und Kakao frei werden. Ist so. Da wirst du vielleicht Sekunden haben, wo du das Gefühl hast, ja, oder wenn du, keine Ahnung, Freude hast beim Essen oder beim Sex oder was auch immer. Okay. So, jetzt kommen wir in dieses Land und das ist in fast jeder Podcast-Folge Thema. Es ist in meinem Freundeskreis ein Thema. Wir sitzen hier oft und sagen, wo ist eigentlich die Freiheit geblieben oder wo ist die Weite hin, wo ist die Weite, wir bekommen keine Luft mehr. Mhm. So, und das empfinde ich auch so. Und ich weiß, es gibt diese Momente von wow, alles frei, ich bin weit, mein Bewusstsein ist überall, ich bin alles. Ja, definitiv. Und gleichzeitig frage ich mich, ob nicht das Umfeld durchaus einengen kann. Und da spreche ich gar nicht über den Körper, weil das ist Quatsch. Wenn mir Leute erzählen, ich bin zu dick zum Glücklichsein oder ich bin zu behindert, das ist für mich alles Quatsch. Wirklich. Das ist eine Illusion. Das ist eine Lüge.
Ja.
Bullshit. Trotzdem merke ich selber, wenn ich in meiner Wohnung bin, du bist ja jetzt hier in meinem Wohnzimmerstudio, hier denke ich, oh, hier ist schön.
Ja. Ja.
Ja, hier ist Freiheit.
Ja.
Hier kann mein Bewusstsein sich weiten, es ist alles okay.
Hier ist auch dein Zuhause. Genau. Das hast du dir selbst erschaffen. Genau. Das hast du dir, belebst du immer wieder neu.
Kaum gehe ich vor die Tür. Mhm. Du hast die Baustellen gesehen. Da weiß ich nicht, ob ich mit dem Bewusstsein alles sein kann. Was ich dich fragen möchte ist, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, es würde die innere Freiheit, Weite, wie so eine Art, dann doch wie so eine Art Netz spannen und sagen, hier geht's nicht weiter.
Ja, das ist ein schönes Bild, dass wir quasi so ein Netz haben und genau, das vielleicht auch beweglich ist, flexibel, aber das eben auch auf Hindernisse trifft. Mhm. Absolut, würde ich sagen. Die für mich spannende Frage ist erstmal, werden wir so frei geboren? Und dann kommt die Prägung und alles, was wir so erleben. durch unser Umfeld. Also wir sind ja von Anfang an auf dieser Welt in einem Umfeld, mit einem Umfeld. Wir sind ja eigentlich nie ohne Umfeld. Ich glaube, damit fängt es eigentlich für mich schon an. Das musste ich mir auch erstmal bewusst machen. Deswegen gibt es ja Menschen, die ein Rebirthing machen, die nochmal Situationen versuchen zu erfahren, die sie zwar erfahren und erlebt haben, aber nicht bewusst dabei waren in dem Sinne, ja. Und diese Frage, sobald wir ja als Samenzelle und Eizelle entstehen, sind wir ja schon, das sind zwei Personen gewesen mindestens, die sind sich auch mal begegnet, ja, und da entsteht dann was in einem Bauch, in einem Körper und wir sind ja völlig schon in diesem, wenn du so willst, in diesem Netz schon drin. Eben in der Form eines weiblichen Körpers, ja. Und da geht es ja schon los, da machen wir schon erste Erfahrungen, da gibt es dann schon Hindernisse, da sind wir eigentlich noch viel, viel mehr diese Energie als später, wenn wir eine klare Persönlichkeit haben, ein klares Ich und so abgegrenzter sind. Insofern, ich halte das für eine wichtige Erfahrung, ne? Wir fragen so oft, was passiert eigentlich nach dem Leben, ja, im Tod. Aber was war eigentlich vor dem Leben? Und zwar bevor wir geboren wurden. Wie haben wir uns da gefühlt? Welche Freiheit hatten wir da? Ja? Welche Möglichkeiten loszulassen, Kontrolle abzugeben? Das sind für mich spannende Fragen. Und dann geht es weiter. Was ich in meiner Heimat jetzt und auch bei Freunden feststelle aus der alten Heimat, ist, dass diese materielle Enge sehr stark prägt. Also und materiell kann sein, dass man wirklich wenig Geld hat. Und da gab es einige in meinem Freundeskreis, gab auch einige reichere, die haben andere Dinge, die haben eher eine kognitive Enge vielleicht oder emotionale Enge. Eine emotionale. Und ich glaube, darunter leiden wir alle, weil natürlich alle Menschen haben ihre Grenzen, auch unsere Eltern und unser Umfeld mit den Erwartungen, die an uns herangetragen werden, mit den Erwartungen, die wir an uns selbst haben. Das war für mich auch eine wichtige Entwicklung, die eigenen Erwartungen an mich selbst zu erkennen und dann auch loszulassen. Und das heißt ja erstmal zulassen. Ja? Dieses Lass los funktioniert ja in der Regel nicht. Das ist so wie, ich will jetzt Freiheit durch eine bestimmte Substanz erlangen oder durch eine bestimmte Erkenntnis. Das ist ein guter Versuch, lieber so als gar nicht. Aber letztlich, wie du es eben so schön gesagt hast, muss ich ja irgendwo diese Freiheit schon in mir bewusst haben, bevor ich sie dann wirklich für mich weiten kann nochmal. Ne? Die Frage ist ja, wie komme ich da hin?
Ne? Ja, wie kommt man da hin?
Ja.
Ich habe Ideen. Was sind deine Ideen?
Ja, also und das ist tatsächlich auch egal, ob wir jetzt schon frei geboren wurden oder eigentlich unfrei und ob wir uns vielleicht als ein Wesen sehen, das unfrei geboren wurde und im Laufe des Lebens eigentlich immer mehr an Freiheit gewinnt. Ich würde es tatsächlich eher so sehen. Ich mag diese Idee von Jean-Jacques Rousseau, ja, französischer Aufklärer und Philosoph, der gesagt hat, der Mensch ist frei geboren, aber überall liegt er in Ketten. Ja, ist eine sehr gesellschaftskritische Perspektive, politisch sehr wichtig, weil es stimmt. Aber jetzt mal individualpsychologisch finde ich die andere Perspektive, dass wir eigentlich unfrei geboren werden, ja, zumindest körperlich, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Und eigentlich das ganze Leben eine Art Befreiungsprozess ist und dass das eigentlich nie aufhört. Das finde ich auch wichtig. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich komme jetzt nochmal zu dem einen Punkt, nämlich diese Einfachheit. Ja, life is simple but not easy. Im oder während des Schreibens, während des Reflektierens über mein neues Buch, Die Kraft der Einfachheit, habe ich diesen Glaubenssatz loslassen können oder gehen lassen können. Und zwar habe ich für mich festgestellt, es gab ein paar Situationen, wie zum Beispiel, ich hatte eine Reise nach Südkorea geplant, nach Seoul. Da sind einige Bücher von mir übersetzt und ich hätte eigentlich dort 2-3 Lesungen gehabt, Treffen mit den Verlegerinnen vor Ort und es war schon alles geplant, also auch in einer tollen Buchhandlung nähe der Uni und wir hatten schon alles geplant. Ja, eine Woche Seoul und danach noch 2 Wochen bei Freunden auf den Philippinen und dann fiel mir, und das wäre alles über Weihnachten Silvester gewesen, fiel mir am 23. Samstag, 23. Dezember auf, dass mein Reisepass abgelaufen war. Und der muss ja sowieso noch ein halbes Jahr gültig sein. Da sind ja sowieso, also für alle, denen das mal passiert, kann ich nur sagen, guck drauf, der muss auch ein halbes Jahr noch gültig sein, sonst wird es auch schon schwierig auszureisen. Und kannst dir vorstellen, 23. Dezember in Deutschland, am 24. war nicht nur Heiligabend, sondern ein Sonntag. Es war nichts mehr möglich. Egal, wo ich angerufen habe, Polizei hier am Flughafen, und man bekommt nirgendwo, also wahrscheinlich hätte mein Vater Diplomat sein müssen, dass ich das noch hätte ausgestellt bekommen können. Aber selbst das wird wahrscheinlich dann vor Ort in Südkorea nicht akzeptiert. Das heißt, ich musste diese dreiwöchige Reise absagen. Es gab auch keinen Flug mehr dann, gerade zwischen Weihnachten und Silvester kriegt man nicht einfach nochmal so einen Flug. Da hätte man dann mehrere tausend Euro nochmal zusätzlich ausgeben müssen. Die ganzen Hotels, die gebucht waren, alles. Es war ja minutiös. Wir haben wirklich Monate geplant für diese Reise. Wow. Ja. Und dann haben wir Weihnachten und Silvester in Hamburg verbracht, was schön ist. Aber du kannst dir vorstellen, dass das in mir was ausgelöst hat und dass ich da wirklich, also die ersten 48 Stunden war ich wirklich innerlich am Zittern.
Natürlich.
Und gleichzeitig hat sich aber ganz viel gelöst. Es ist ja, wenn es zittert, löst sich ja auch ganz viel. Und ich habe dann im Bett gelegen, natürlich erst total frustriert, das ganze Spektrum an Gefühlen, Wut, Trauer, Enttäuschung, alles, was dazu gehört. Und dann habe ich das wirken lassen und irgendwann lag ich da im Bett und wurde immer leichter. Ich wurde immer leichter und habe mich gefragt, was wolltest du denn eigentlich vor Ort erleben? Du wolltest Abenteuer erleben, du wolltest neue Menschen kennenlernen, du wolltest deine Bücher auf Koreanisch präsentieren und vielleicht auch was vorlesen auf Deutsch mit einer Übersetzerin. Du wolltest aber auch Sonne, du wolltest
nach Südkorea, hallo?
Ja.
Das ist ja wohl richtig geil.
Ja, genau. Und das
verstehe ich total.
Ja, oh. Genau. Und dann fing ich aber an, mir alles zu imaginieren, also Vorstellungskraft. Was wollte ich eigentlich, was verspreche ich mir vom Urlaub? Leichtigkeit. Und so bin ich dahinter gekommen, dass ich mir doch erstmal selber erlauben muss, Leichtigkeit zu spüren, leicht sein zu dürfen. Einfachheit nicht nur als etwas zu sehen, das entweder passiert oder nicht passiert, sondern etwas, das ich einfach auch als Weg gehen kann. Ja? Mhm. Und dann kommt hier und da vielleicht als Nebenwirkung auch ein bisschen Leichtigkeit ins Spiel. Und das hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Und da habe ich in dem Prozess, habe ich nochmal für mich festgestellt und erkannt, was mich eigentlich davon abhält, Leichtigkeit zu erleben. Ja? Und das sind so Dinge, du hast es heute schon im Vorgespräch auch kurz erwähnt, ich muss erstmal was leisten, bevor ich sein darf. Ich darf nicht einfach so sein. Ja, das habe ich von früher mitbekommen.
Ich auch.
Ich muss es mir verdienen, ja, diese Leichtigkeit. Oder auch, wenn ich zu locker, leicht und einfach rüberkomme, dann nimmt mich doch keiner mehr ernst. Ich muss doch seriös rüberkommen. Ja, was denken andere dann? Genau, genau. Ja. Dann fragt man ja gleich, hat er sich das ergaunert, gekauft oder hat er seine Doktorarbeit genauso leicht fertig gemacht und solche Sachen.
Hat er überhaupt gearbeitet?
Ja, genau. Hat er jemals überhaupt gearbeitet, einen Beruf gehabt oder Geld verdient?
Genau. Ja.
So, also, und da macht man sich auch angreifbar.
Total, stimmt, ja.
Und da kam so viel in die Richtung, dass ich gemerkt habe, so, auch dieser Satz, life is simple but not easy, nein. Das stimmt nicht. Und ich habe dann nach dieser Korea-Reise im Bett in diesen wirklich furchtbaren 48 Stunden für mich erlebt, dass ich mir jetzt die Erlaubnis geben darf, zu sagen, Einfachheit macht dein Leben leichter. Und das ist jetzt dein neuer Leitsatz. Ja? Simplicity makes your life easier. Das war das, plötzlich der Satz, der da war und der diesen alten Glaubenssatz ersetzen durfte oder erweitern. Ja? Dieser alte Glaubenssatz, und das finde ich auch wichtig bei solchen Themen, der gehört ja immer noch zu mir. Was wäre ich denn als 16-Jähriger ohne diesen Satz, life is simple but not easy? Der hat mir so vieles ermöglicht. Der hat es ermöglicht, dass ich mich für diese Philosophie so interessiere. Der hat es mir ermöglicht, dass ich das aushalte überhaupt, so viele schwere Dinge und Themen für mich zu bearbeiten. Der hat es mir ermöglicht, dass ich heute hier stehen kann, schwere Themen, schwere Fragen, schwierige, manchmal auch schwierige Sachen für mich bearbeite, aber gleichzeitig da eine Leichtigkeit reinbringen kann. Also der war wichtig und der ist auch immer noch wichtig. Gleichzeitig für mein persönliches Glück, für meine Zufriedenheit und auch, du hast eben von Freiheit gesprochen, für meine Freiheit. Es ist so ein entscheidender Punkt gewesen, dass ich auch einen neuen Glaubenssatz nochmal dazu nehme, nämlich Simplicity makes your life easier. Mein Leben darf auch mal easy sein. Ja? Und nicht nur ab und zu, sondern das darf auch mal dauerhaft so sein. Natürlich gibt es immer solche und solche Phasen, aber sich das selbst zu erlauben, ja, ich muss nicht schwer sein, um seriös zu sein. Ich muss nicht ganz viel leisten, um irgendwie ernst genommen zu werden.
Es ist wirklich wunderschön, was du sagst. Und trotzdem gibt es natürlich die dunklen Nächte, die schwarzen Nächte und auch Tage und Wochen. Wie geht man dann damit um? Weil Einfachheit macht das Leben schöner, ja, auf jeden Fall. Also stimme ich dir total zu. Und gleichzeitig gibt es ja Situationen, spätestens beim Tod, spätestens, also wenn jemand aus dem Umfeld stirbt oder eine Trennung ist oder was auch immer, spätestens dann wird man ja sozusagen geprüft.
Ja.
Ja. Und wie geht man dann in diese Leichtigkeit schneller zurück?
Ja.
Oder wie gehst du mit deiner Dunkelheit um?
Ja. Also für mich gibt es da auf der ganz praktischen Ebene die Natur. Mhm. Also kenne ich meine Kraftquellen? Das wäre für mich die entscheidende Frage. Das heißt, für mich wäre das mit meinem Hund spazieren gehen im Wald. Es gibt da einen ganz bekannten, für mich einen ganz wichtigen Ort. Ich sage schon bekannt, ja, weil er für mich so vertraut und bekannt ist. Das ist ein archäologisches Denkmal. Das sind tatsächlich Grabhügel, aber vorzeitliche. Das heißt, die sind ungefähr so 2.000 bis 3.000 vor Christus alt. Und da haben damals schon, das sind hier die Nordmänner, ne, Schleswig-Holstein, die Nordmenschen, die haben dort schon ihre Verstorbenen in Baumstämme, ausgehöhlte Baumstämme gelegt. Und mit diesen Baumstämmen, in diesen hohlen Baumstämmen begraben. Und da so Grabhügel angelegt. Und dann so um 2000, 1500 vor Christus sind sie dazu übergegangen, dass sie die verstorbenen Körper verbrannt haben und in Urnen begraben haben. Also super modern. Ja, wir nennen das vorzeitlich. Ich halte das sehr modern. Und das ist ein ganz besonderer Wald, ein Kiefernwald, der ist besonders fruchtbar. Das sind besonders viele Tiere. Das ist auch interessant. Da ist besonders viel Leben. Das ist hier in Richtung Schleswig-Holstein. Mhm. In der Nähe von Glinde.
Ach ja.
Genau. Und das ist erstens wunderschön, zweitens sehr lebendig. Da sieht man auch wieder, dass diese …
Sachsenwald?
Nee, noch viel früher, viel näher an Hamburg dran.
Ah, okay. Mhm.
Sehr klein, ist nicht groß. Und da gehe ich regelmäßig spazieren und das ist aber für mich grundsätzlich, ich könnte auch in Sachsenwald gehen, ich gehe auch übers Feld. Also überall, wo Natur ist, Wasserrauschen, das ist etwas, was mir gut oder was mich auflädt und was mich trägt. Mhm. Und jetzt komme ich vielleicht zu der, man kann auch Yoga machen und viele andere Dinge, die einem eben Kraft geben. Da hat jeder seine eigenen Routinen und Dinge, aber es geht natürlich darum, sich selbst auszuhalten in solchen Phasen. Und da komme ich jetzt zur stoischen Praxis. Ich habe sehr viel mit stoischer Philosophie gearbeitet und da geht es ja auch darum, sich vorzubereiten. Das heißt, sich auf den Tod zum Beispiel vorbereiten, sich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, das haben die empfohlen. Oder auch sich schon mit Krankheiten zu befassen, nicht jetzt inhaltlich, ja, ich muss mich informieren, sondern eher, ja, mein Körper ist auch schwach. Er kann schwach sein, er kann geschwächt werden, er kann krank werden und sich darauf einzustellen, dass das passieren kann. So, also nicht immer nur vom bestmöglichen und idealen Erfolg ausgehen, ja, oder Zustand oder Moment ausgehen, sondern es wird auch mal anders kommen. Und ja, da gehe ich jetzt eine Stufe tiefer, dass ich sage, ich bereite mich tatsächlich auf den, wenn du jetzt willst, am Beispiel Tod, ich bereite mich auf den Tod vor und erkenne, dass der eigentlich schon im Leben ist. Und für mich bedeutet das, dass ich auf das schaue, was bleibt und mich mit dem verbinde, was bleibt. Es gibt eine wunderschöne Geschichte über Franz Kafka, die ist echt. Das ist die Geschichte mit Franz Kafka und dem kleinen Mädchen, das seine Puppe verloren hat. Und Franz Kafka trifft dieses Mädchen auf einer Bank, setzt sich zu ihr und es weint, weil es diese Puppe verloren hat. Daraufhin beschließt er, ihr Briefe zu schreiben. Also sie treffen sich immer wieder auf der Bank und dann schreibt er Briefe im Namen dieser Puppe und gibt sie dem kleinen Mädchen, das immer noch total traurig ist. Und darin stehen dann ne, Worte von der Puppe, die sagt, ich bin verreist, gerade bin ich in dem und dem Land. Also sie kriegt sozusagen Lebenszeichen von ihrem geliebten Objekt. Und am Ende, ich glaube ein Jahr später, stirbt Franz Kafka. Bevor er aber stirbt, gibt er ihr eine neue Puppe, eine ganz andere. Und daraufhin ist das Mädchen erstmal enttäuscht und sagt, das ist nicht meine Puppe. Mhm. Woraufhin Kafka ihr zeigt, schau mal, da ist aber ein Brief dabei. Und dann steht in diesem Brief, ja, diese Puppe ist die alte Puppe. Die Puppe erzählt quasi, sie war so viel auf Reisen, sie hat sich verändert. Und das ist jetzt quasi, so sieht sie jetzt aus. Das ist die neue Puppe, mhm. aber in der alten, eigentlich, also es ist die alte Puppe in einem neuen, in einer neuen Form. Mhm. Ja. Und Kafka stirbt dann und als das Mädchen dann schon erwachsen ist, findet es noch einen Brief in dieser neuen Puppe, die Kafka ihr geschenkt hat. Und da stehen Worte drin, die mich berühren jedes Mal. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut und die für mich genau darauf hinweisen, wie können wir eigentlich uns auf die Vergänglichkeit, auf den Tod vorbereiten, wie können wir uns mit dem verbinden, was bleibt. Nämlich, alles, was du liebst, wird wahrscheinlich irgendwann verloren gehen. Mhm. Aber es wird, oder die Liebe wird aber zu dir zurückkehren. Ja? Das heißt, alles, was du liebst, wird zu dir zurückkehren und vor allen Dingen die Liebe, die du in dir hast, die du in dir hast, die wird zu dir zurückkehren. Mhm. Und zwar in einer anderen Form. Das hat er so wortwörtlich reingeschrieben, ja?
Schön.
Also die Liebe wird zu dir in einer anderen Form zurückkehren. Mhm. Und dafür steht diese Geschichte. Und darauf zu vertrauen, das heißt für mich sterben lernen, ja, mhm. auch in der sokratischen Praxis. Sokrates als Philosoph, als Begründer auch der, sage ich mal, europäischen, griechisch-europäischen Philosophie, der hat das so auch vorgelebt und meinte, Philosophieren heißt sterben lernen und diese Geschichte gehört für mich dazu, weil wir vertrauen können darauf, dass alles, was mich ausmacht, was mich wirklich ausmacht und die Liebe, die fließt, ja, dass die in irgendeiner Form wieder zu mir zurückkehrt, dass ich die eigentlich nie verliere. Mhm. Und ich glaube, das kann uns nicht nur über den Tod hinweg trösten, sondern auch im Leben ganz viel Kraft geben. Ja, weil das Leben ist nun mal auch eine Geschichte des Verlusts. Wir können das als eine Fortschrittsgeschichte beschreiben, so wie unsere Landesgeschichte, ja, die Bundesrepublik Deutschland können wir als eine große Fortschrittsgeschichte, als Wirtschaftswunder, als Modernisierungsgeschichte beschreiben, aber eben auch als eine Verlustgeschichte und so auch unser persönliches Leben. Und ich glaube, da geht die Geschichte eben hin. Da haben wir wieder diese zwei Kurven. Ja, genau. Wenn wir auf dem Höhepunkt eines Fortschritts sind, dann sind wir gleichzeitig eigentlich auch am Tiefpunkt eines Verlustes. Und beides, glaube ich, erleben wir gerade aktuell in unseren politisch aufgeheizten Zeiten. Ja.
Wo
wir
ist merken, da der Höhepunkt? Da sehe ich jetzt nur noch den Tiefpunkt.
Genau, je nachdem, wie ich drauf schaue, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Höhepunkte gibt es. Also wenn wir uns die technologische Entwicklung anschauen, ja. Was auch die erneuerbaren und wiederverwendbaren Energien betrifft, wenn wir schauen, wie die Krebsforschung sich entwickelt.
Oder also es KI.
KI, es gibt so viele Durchbrüche. An so vielen Ecken und Enden. Insofern, es gibt nur dort viel Schatten, wo viel Licht ist. Das würde ich auf jeden Fall für mich behaupten. Und wir haben aktuell, und das geht mir ähnlich, wir haben ein bisschen den Blick verloren, gerade medial. Wir schauen zu sehr auf das Negative, klar. Das ist ein großes Problem. Und wir haben tatsächlich seit Corona, das ist für mich persönlich mein Hauptkonflikt, den wir irgendwie bearbeiten müssen, kollektiv und auch einzeln, wir haben die Empathie verloren. Und das passiert täglich noch mehr, weil wir uns dieser Polarisierung hingeben, die durch soziale Medien, also eigentlich asoziale Medien, durch auch die negativen News und durch all das, was gerade auf der Welt passiert, in USA, in Bezug auf das imperialistische Bestreben, in Bezug auf, was in der Türkei gerade passiert, in Bezug auf Russland, Ukraine-Krieg, Gaza, Israel-Konflikt. Also wir haben so viel, was da passiert. Und das dadurch, dass wir es auch noch täglich konsumieren, wir kommen ja gar nicht mehr dran vorbei, polarisiert uns das. Und da gibt es mittlerweile handfeste Studien, dass Polarisierung dazu führt, dass wir weniger empathisch werden. Wir verlieren unsere Empathie im wörtlichen Sinne. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, vor der wir stehen. Die ermöglicht vielleicht einerseits, dass wir sagen, okay, KI, help us. Also, dass wir irgendwo so verzweifelt sind und werden, dass wir merken, wir brauchen Hilfe. Andererseits, es muss ja technologisch auch weitergehen. Mhm. Das ist, liegt in unserer Natur, nicht nur kulturell, sondern auch technologisch. Und natürlich ist auch die Evolution nie am Ende, muss man einfach auch sagen. Mhm. Wer weiß, was aus dem Menschen noch werden soll. Wir sind eben nicht die Krönung der Schöpfung. Es geht weiter. Wer weiß, wie der neue Mensch in 100 oder 200 Jahren aussieht, sofern er denn überhaupt überlebt. Das ist ja momentan auch noch nicht gesichert. Wir wissen es eben nicht. Und das finde ich alles total spannende Fragen. Und das ist alles zusammen. Also ich bin trotz allem zuversichtlich. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das hole ich auch aus der Philosophie.
Ich bin auch zuversichtlich. Auf jeden Fall. Und frage mich dennoch immer wieder, wo ist die Empathie hin? Und natürlich denke ich, ich bin empathisch. Aber es gibt Momente, da ertappe ich mich, dass auch ich hart geworden bin. Ja? Mhm. Also, dass ich in der Pandemie, da habe ich ja auch schon öffentlich drüber erzählt, ich war ja eine von denen, die ausgeschlossen wurden sozusagen. Wobei ich als behinderte Person immer gut durchgekommen bin. Ich muss nicht ins Café, ich kann auch gut zu Hause einen Kaffee trinken. Aber ich gehörte zu der Gruppe, die sozusagen die Verräter waren, sozusagen, ja?
Mhm.
Oder, genau.
Und, inwiefern Verräter?
Naja, die nicht solidarisch waren,
verstehe.
Wem auch immer.
Also warst du auch eine Risikogruppe gleichzeitig?
Gleichzeitig
also, Risikogruppe und Verräterin, weil du dich nicht so an die Regeln oder an die Konvention gehalten hast.
Schon wieder typisch Anastasia, ja? Dieses doppellebige oder doppelseitige. Jedenfalls habe ich mich natürlich jetzt auch ertappt, dass ich denke, damals habt ihr mir nicht geglaubt. Damals habt ihr nicht zugehört, was ich gesagt habe. Ah, und jetzt kommt ihr an und, ja, und da merke ich so eine Härte in mir, wo ich so denke, nö, jetzt nicht, jetzt vorbei. Mhm. Da kommt so eine Femme Fatale in mir raus, wo ich so denke, nö, jetzt nicht. Und das ist natürlich total doof und total dumm und gemein und nicht fair.
Ja.
Weil gerade jetzt muss man sagen, okay, du hast auch einen Fehler gemacht oder du hast nicht zugehört oder was auch immer.
Danke.
So, ja, einfach zu sagen, ach, scheiß drauf.
Fällt uns das nicht gerade massiv auf die Füße, dass wir merken, wir haben so eine Dynamik, die sich verstärkt hat durch Corona,
total,
dass wir bestimmte Menschen ausgeschlossen haben, total, irgendwo in Ecken gestellt haben, dass wir uns selbst auch in eine Ecke gestellt haben oder erhöht haben. Ja, und das Problem mit der Empathie ist tatsächlich wie mit unserer Rationalität. Wir denken immer, das, was wir machen, ist rationaler als das, was andere machen. So denken wir auch häufig, das, was wir machen, ist empathischer als das, was andere machen.
Eben.
Und das kommt ja dazu, egal wie ich mich bei Corona verhalten habe, für mich persönlich stand ich immer auf der guten Seite. Das ist ja das Hauptproblem.
Das ist das Hauptproblem.
Und gleichzeitig haben sich aber fast alle als Opfer gefühlt. Mhm. Und im Nachgang haben wir eigentlich beides. Wir haben eine totale Selbsterhöhung. Mhm. Ja, ich gehöre zu den Guten. Und auf der anderen Seite haben wir das Gegenteil bei den gleichen Personen, also bei uns allen. Aber ich bin auch Opfer. Und je nachdem, was da gerade jetzt virulent ist oder aktiv ist, und fliegt, also für mich persönlich, ich kann das wirklich spüren, das fliegt uns so dermaßen um die Ohren. Mhm. Ich habe das in meiner Familie erlebt. Ich habe das jetzt auch nochmal, ne, politisch, dieser Abgang der FDP zum Beispiel, der hat sehr viele Menschen, also die paar Prozent, die eben FDP-Wählerinnen waren und Wähler, traumatisiert. Das darf man nicht vergessen.
Meinst
dass
du?
Wir,
echt?
Ja. Unbedingt, wenn da sozusagen die liberale Partei am politischen Horizont, wenn die plötzlich verschwindet.
Stimmt,
ja,
du hast recht.
Das ist für einige nach Corona jetzt wirklich der letzte Tropfen auf eine Traumatisierung, die schon vorher da war, aber die jetzt so richtig aktiviert wird.
Ah, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil ich mit der FDP so wenig am Hut hatte.
Ja, ja. Mhm. Und das merke ich tatsächlich auch in meinem Umfeld hier und da. Betrifft ja nicht nur die FDP, also mich traumatisiert die AfD viel, viel mehr als jetzt das Verschwinden der FDP. Und da hast du total recht. Also wir haben dann jetzt hier und da die Tendenz, ja, ich wurde unempathisch behandelt.
Genau.
Und jetzt mache ich das Gleiche. Und jetzt ist nicht mal.
Jetzt bestrafe ich dich dafür.
Und jetzt nehme ich mir die Freiheit.
Genau.
Und da hatte ich tatsächlich schon während Corona, also schon vor 3, 4 Jahren, hatte ich wirklich Angst, als ich all diese Demonstrationen gesehen habe. Ja, und diese sogenannten Verschwörungstheoretikerinnen und die Corona-Leugner und all die, die auch auf eine sehr, eigentlich ja teilweise wunderschöne, süße und auch verrückte Art und Weise auf die Straße gingen, ja, mit so Parolen wie die Merkel-Diktatur kommt und die Weltregierung wird jetzt hier bei uns installiert und so. Das war ja ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber irgendwo aus Angst heraus verständlich, ja. Nichtsdestotrotz, genau diese Menschen, davor hatte ich damals schon Angst, die werden sich rächen. Das liegt in der Natur der Dinge.
Ja.
Wenn man so stigmatisiert wird, wird man sich, ob man das bewusst entscheidet oder nicht, man wird sich rächen auf die ein oder andere Art und Weise. Und das erleben wir jetzt. Und mal schauen, wo wir da hinschippern.
Genau, und ich, wie gesagt, also ich mache mich ja gerne in meinem Podcast öfter nackt und erzähle auch meine eigenen dunklen Seiten. Und definitiv bin ich jetzt auf der Täterseite, weißt du? Weil ich einfach jetzt, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber dass ich jetzt eben in dieses, diese Rächung, Energie, manchmal, es ist mir bewusst.
Ja.
Das ist ja schon mal gut.
Ja, ja. Naja, und das sind ja alte, das sind ganz alte Ressentiments in uns, das sind alte Triebe, wenn man so will, Urtriebe. Furchtbar. Das ist in allen Religionen, gibt es ja sowas wie die Rache von Göttern. Es gibt sogar die Göttinnen der Rache, Kali im Indischen und so. Ja, also da gibt es ja ganz, ganz viel. Und deswegen, Empathie ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das haben wir nicht erkannt. Und das Beste, wie das jemand auf den Punkt bringen konnte, war jetzt Elon Musk, der meinte, das größte Problem der westlichen Zivilisation sei Empathie. Damit bringt er eigentlich genau das auf den Punkt, was hier gerade auf dem Spiel steht.
Ja.
Und ich glaube wirklich, wir brauchen jetzt mehr wertfreies Denken oder wertefreies Denken, ja. Weniger bewertendes Wahrnehmen und mehr denn je. Also das ist ja auch gewaltfreie Sprache, wenn man so will, ja, gewaltfreies Handeln. Das ist dieser ganze Komplex, aber wirklich dieses nicht mehr zweckrationale Denken, sondern ein wertfreies Aufeinanderzugehen. Aber es ist so schwierig umzusetzen.
Weißt du, ich habe jetzt, wo ich dir so zuhöre, Empathie, was ist es? Im Grunde genommen, ja, es ist die Fähigkeit zu sehen. Ich sehe dich und du siehst mich.
Ja.
Das ist erstmal so der grobe Punkt. Aber es geht noch ein bisschen tiefer. Damit ich dich sehen kann, brauche ich Kapazität.
Ja.
Kapazität und aber auch die Stabilität.
Ja.
Und die bekomme ich aber nur, wenn ich nicht die ganze Zeit medial zugeballert werde.
Richtig.
Und überhaupt irgendwie mich festhalte und Hauptsache ich komme irgendwie voran. Und ich glaube, da liegt auch ein Problem. Ja, wir müssen in die Stabilität zurück und diese Kapazitäten schaffen, uns einander zu sehen.
Ja.
Und,
das, und zwar von innen heraus,
genau.
Aus einer inneren Stabilität her, den anderen zu sehen. Nicht einfach nur, weil es gerade vorteilhaft ist oder weil es gerade passt oder weil es mir vielleicht gerade was bringt, sondern wirklich aus dem Inneren heraus. Und da muss ich aber so gut angebunden sein, ja, an das, was man vielleicht äußere Energie nennt oder also in mir und außer mir muss es so gut verbunden sein.
Ja.
Ansonsten, habe ich keine Kapazitäten.
Genau, Kapazitäten. Und das ist das, was ich halt beobachte. Sehen ist ja schön und gut.
Ja.
Aber das hat ja auch was wiederum mit Empathie, hat auch viel mit Beziehungsfähigkeit zu tun.
Ja.
Ja, die Fähigkeit, sich aufeinander einzustellen, einzulassen. Und wenn das fehlt, kann ich kein Gefühl für mein Gegenüber empfinden.
Ja. Ja.
Und da stimme ich dir total zu, sehe ich total ein Problem. Und wir sind ja noch nicht mal fertig mit Corona-Aufarbeitung.
Ja.
Dann kommt ja schon die nächsten Kriege, also Ukraine, Russland.
Ja.
War ja ein Riesending. Also ich meine, auch da bin ich schon wieder involviert. Ich bin ja Russin. Ja, ich bin ja schon wieder. Und das war in den ersten Monaten ein Problem.
Ja.
Thema.
Ja. Auch das, ich meine, während Corona wurden, glaube ich, Asiatinnen, gerade Chinesen, wurden ja zum Beispiel in Frankfurt in der Straßenbahn diffamiert und angegriffen.
Wow. Das ist total verrückt. Alles.
Und klar, jetzt die Russen sind jetzt im Fokus.
Und jetzt halt Israel, Gaza ist ja genau so ein Ding.
Genau.
Also wir erleben viele Spaltungen.
Polarisierung. Ja.
Und wenn dann noch nicht genug, dann nochmal und nochmal und nochmal.
Und umgekehrt ist ja genauso. Ich brauche Kapazitäten, um überhaupt diese Spaltung, diese Polarisierung, um der begegnen zu können.
Genau.
Und wenn wir ohne Kapazitäten dieser Polarisierung begegnen, sind wir verloren.
Genau.
Dann ist die Empathie noch weiter weg, weil wir dann uns mit dieser Energie verbinden. Mhm. Und das ist natürlich fatal. Wo du gerade Russen sagst, ich habe ja eine Geschichte für Kinder geschrieben.
Ja.
Und du meintest eben, ich soll hier ruhig was in die Kamera halten.
Sehr gerne.
Weil die großen Verlierer und Verliererinnen, du sagst ja gerade, wir arbeiten das gerade erst auf, Corona und schon kommen die nächsten Krisen und Konflikte, sind ja nicht nur die Erwachsenen und die Randgruppen und die Risikogruppen und die sich nicht konform verhalten haben, sondern vor allen Dingen ja die jungen Menschen, Kinder, Jugendliche, die eigentlich gerade ihre Jugendzeit hatten und Party machen sollten und wollten, ja. Die haben wirklich eins abbekommen. Wir wissen noch nicht, wie sich das auswirken wird. Aber auch Kinder, die nicht verstanden haben, warum sie jetzt Maske tragen müssen, warum sie sich plötzlich einsam fühlen. Ja, man weiß ja mittlerweile, dass das wirklich, also gerade dieser mangelnde Kontakt, den es gab, dass der psychische Schäden verursacht, dass der Langzeitfolgen hat. Und ich habe auch für diese Situation dieses Buch geschrieben. Das spielt in Hamburg, die Möwe Vagabundus. Ich halte das jetzt schön in die Kamera. Du hast mich ermutigt.
Ja,
die Möwe Vagabundus, übrigens illustriert von einer russischen,
ach ja,
russischstämmigen Illustratorin, Daria Kuvakina.
Oh, Daria, ja, meine beste Freundin heißt
und,
Daria. Schönen Gruß.
Genau, das mache ich gerne. Hier sieht man all diese Möwen. Ja. Es gibt mehr als 60 verschiedene Möwenarten. Und dann hat Daria hier vor allen Dingen Menschen eingefangen, aber auch zum Beispiel hier ein Flug über Hamburg. Ja? Sie ist Architektin eigentlich und hat jetzt,
wow, schön,
seit einigen Jahren macht sie nur noch Illustrationen für Kinderbücher. Auf jeden Fall geht es hier genau darum, um die Empathie. Mhm. Und zwar haben die Menschen die Stadtmenschen in dieser Geschichte, jetzt kommt in dem Moment die Katze hier, ehrlich, das ist dein Stichwort, ne? Haben die Empathie verloren. Sie gehen nicht mehr raus. Sie gehen nicht mehr auf den Fischmarkt, um Fisch einzukaufen. Sie bestellen alles nach Hause, lassen alles liefern und haben auch keinen Kontakt mehr miteinander. Sie machen alles mit ihren kleinen Geräten. Und die ganze Geschichte wird aus der Perspektive von den Möwen erzählt, Vagabundus und seine Freundin Emma und von eigentlich zwei Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, nämlich einmal ein Flaschensammler namens Bodo und die Fischverkäuferin Katja, also die wirklich draußen steht, die tolle Geschichten erzählen kann, die Fisch verkauft, die davon lebt. Ja? Und der Flaschensammler, der kein Zuhause hat, der nachts bei ihr in der Fischbude schlafen darf und der tatsächlich am Ende der Geschichte Flaschenmillionär wird.
Oh ja.
Weil die Möwen lassen sich was einfallen, die sagen, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen was zu essen. Und wenn die Menschen alles nach Hause liefern, erstens vermüllt die Stadt, zweitens kümmert sich niemand mehr hier um uns, drittens wollen wir so nicht leben. Ja. Und insofern machen sie einen Rettungsversuch. Wie, das sage ich jetzt nicht. Ja, das muss ja auch noch offen bleiben.
Genau, also gerne kaufen.
Also, und Katze, du bist, wie heißt die Katze?
Miss Churchill, also Churchy.
Ach, Miss Churchill.
Ja,
Churchy.
Genau, Churchy. Ja. Also sie ist sehr, sehr kontaktfreudig.
Ja, und offenbar. Wie
ich habe mir schon vorgenommen, das nicht in jedem Podcast zu kommentieren, wenn sie wieder auftaucht.
Und sie ist sehr elegant, wie sie sich auf ein Bein legt. Ja? Hast du genau den richtigen Platz gefunden. Mein Hund, der Gauner, wird ausflippen. Gleich, wenn er das riecht.
Oh Mist.
Er wird auch ein bisschen eifersüchtig sein, aber er wird es überleben.
Ja, die Katze, das bewundere ich wirklich an ihr.
Churchill.
Sie ist so mutig und so kontaktfreudig und sie lässt sich einfach nicht beiseite schieben, weißt du? Die ist sehr konsequent in ihrem
Energie. Das erinnert mich jetzt an das Thema tatsächlich Corona, ne? Wie viele Menschen haben sich ein Haustier angeschafft während Corona und haben sie danach wieder weggegeben. Und ich finde, das ist auch so bezeichnend, ne? Nicht nur die Menschen leiden. Wenn Menschen Empathie verlieren, leidet die Natur, die Umwelt, Tiere. Wie gehen wir dann miteinander, nicht nur miteinander um? Wir lachen nicht mehr miteinander, ja. Wir gehen nicht mehr offen aufeinander zu. Aber wie gehen wir auch mit anderen Lebewesen um? Ja, mit der Natur, mit den Tieren.
Genau, das habe ich schon immer gedacht, wenn wir über Klimaschutz und so weiter reden, dann müssen wir eigentlich immer wieder über die Verbindung zur Natur sprechen.
Ja, für mich also auch ein Dreh- und Angelpunkt. Du hast eben gesagt, man kann sich mit Pflanzen verbinden und das kann man tatsächlich mit Bäumen, mit Pflanzen, mit Pilzen, also mit, weil die Natur ist letztlich auch ein Netzwerk.
Ich würde gerne…
Wie KI, Natur ist ein Netzwerk.
Genau, das ist ein Netzwerk. Ich habe eine ganz schöne Geschichte, die erzähle ich noch. Was steht da für eine Uhrzeit?
Ich glaube, wir sind bei… eine Stunde und ungefähr 8 Minuten. Oh, 9,
super, 10. Perfekt, aber ein bisschen haben wir noch.
Wunderbar.
Ich habe eine ganz schöne Geschichte mit der Verbindung zur Natur. Und zwar, ich kann ja so wenig berühren. Also ich schwebe ja auch über dem Boden. Das heißt, mit den nackten Füßen auf die Erde ist schwierig.
Kontakt.
Selbst ein Baum zu umarmen ist für mich schwierig. Mhm. Also es ist oft alles mit Aufwand verbunden. Nichts ist unmöglich, aber ich bin halt auch Typ faul, weißt du, so, ich mache jetzt nicht ein Tamtam, um mich mit der Erde zu verbinden, sage ich
die
mal.
Die Katze kann dich berühren und sie hat ganz feine Krallen, die sie auch gerne in die Hose und in die Haut steckt. Nein. Es ist angenehm, wie eine kleine Massage.
Oh mein Gott, ja, aber die Katze, genau, und es gab noch einen Moment, und zwar war ich unterwegs, ich war spazieren, manchmal gehe ich auch alleine, ohne Assistenz. Und der Wind war so doll und meine Haare waren so in die falsche Richtung gepustet und ich hasse das, ja. Das ist für mich immer so, ich ärgere mich dann. Und dann, ah, blöder Wind, scheiß Hamburg und so. Und dann hatte ich für so einen neuen Gedanken und dachte, das ist das Einzige in der Natur, was mich berührt.
Der Wind.
Der Wind. Der Wind. Der Wind. Seitdem…
Bist du dankbar?
Ich liebe den Wind. Der Wind spricht zu mir.
Fantastisch.
Der Wind spricht zu mir. Der Wind sagt mir Sachen. Der Wind ist mit mir verbunden. Ich sage dem Wind, zu wem der gehen soll und mit dem oder ihr kommunizieren soll. Der Wind. Also, wenn ihr an mich denkt oder im Wind, oder im Wind steht, dann wisst ihr Bescheid.
Toll. Klar. Ja, genau. Ist es nicht das Gleiche auch mit Sonnenstrahlen, mit Licht?
Genau, stimmt.
Also deswegen, davon fühle ich mich jeden Tag berührt und ich finde es fantastisch, wie das deswegen. Licht mich berührt. Selbst so Mondschein, ne, das ist besonders, wie es einen berühren kann und zwar auf so eine schimmernde Art und Weise.
Stimmt. Du hast recht, das habe ich gar nicht so gesehen, danke. Guck mal, es gibt einfach so viel mehr Möglichkeiten und so viel mehr Berührungspunkte und wir glauben manchmal, ich bin so getrennt, ich bin so alleine, ich bin so, das muss ich doch kommentieren, die Katze ist echt witzig. Und wir werden einfach so viel berührt wie die Katze auch jetzt, ne? Sie ist mutig, sie sucht Kontakt.
Und sie fühlt sich wohl, sie schnurrt.
Genau.
Ja. Vielleicht magst du auch Kinderbücher.
Ja, sie mag auf jeden Fall Bücher und Menschen mag die auch. Ja. Sie darf von mir rausgehen und manchmal rufen mich auch Nachbarn an. Also meine Nummer hängt an ihrem Halsband. Mhm. Und dann ganz aufgeregt, deine Katze ist draußen.
Ja.
Ich denke so, hey, wenn ihr nur wüsstet, ich kann sie nicht halten. Die ist so…
Ja.
Die ist so stark, dass sogar ich nicht dagegen ankomme und ich möchte es auch nicht.
Ja, toll.
Sie ist frei und ich möchte auch, wenn ich im nächsten Leben als Katze geboren werde, möchte ich auch vor die Tür dürfen. Glaubst du, das ist vielleicht eine meiner letzten Fragen oder die letzte, glaubst du an verschiedene Leben? Also, dass wir wiedergeboren werden, dass, weißt du, vielleicht mal ein Philosoph in einem anderen Jahrhundert?
Ja, also ich habe darüber mit Kindern schon philosophiert, immer mal wieder, über Wiedergeburt oder wie oft leben Menschen. Mhm. Es gibt diese Lehre bei Platon, die Seelenwanderungslehre. Also das ist auch in unserer Tradition, in der griechisch-europäischen Tradition vorhanden, diese Idee, dass wir Körperhüllen sind, die von Seelen bewohnt werden und die Seelen wandern weiter und haben auch schon mal gelebt und sind sehr weise auch, diese Seelen. Sie erinnern sich nur wieder, ja, das ist gar kein Erkennen oder Wissen, sondern Wissen ist für Platon dann ein Wiedererinnern, weil eigentlich ist alles schon da, das ganze Wissen ist da, wir haben schon mal gelebt, mehrmals. Das finde ich eine spannende, faszinierende Vorstellung. Ich habe gerade ein Buch geschrieben für Kinder tatsächlich über das Thema Glaube, woran Kinder glauben und Weltreligionen. Das heißt, ich habe mich gerade ganz, ganz viel damit beschäftigt. Insofern, ich könnte jetzt, wir können eine ganze Stunde jetzt füllen damit. Deswegen, ich muss jetzt.
Ich lade dich sehr gerne nochmal ein. Also mal gucken, wie die Folge ankommt.
Ja.
Wenn die ganz viele Kommentare hat mit bitte nochmal.
Oh, dann jetzt aber los. Ja. Genau. Ja, schauen wir mal.
Dann,
Mindpunk.
Genau, dann
let's be free and open. Ja, gerne. Auf jeden Fall, Buddha zum Beispiel hat das ja gemacht. Der steht ja exemplarisch für den Erleuchteten, der in dem Moment, als er erleuchtet wurde, auch alle seine früheren Leben erkannt hat. Die Idee und Vorstellung finde ich faszinierend.
Ja.
Ich persönlich würde gerne einen Schritt weitergehen. Mhm. Ich glaube, dass das Erkennen hilfreich, nützlich ist der früheren Leben. Und ich glaube, wir haben ja auch alle, ich meine, wenn du einen Physiker fragst und dann wissen, weißt du, und wissen wir, dass wir bestehen ja aus Atommolekülen aus der Welt. Das heißt, die waren vorher schon mal in einer anderen Zusammensetzung vielleicht auch lebendig. Das ist jetzt gar nicht so spirituell oder weit hergeholt. Ja, das ist wahrscheinlich Fakt, so wie wir ja zum Teil aus Sternenstaub oder aus Restelementen von Sternen bestehen. Also, dass, dass wir sehr, sehr heterogen sind insgesamt als Menschen und insofern auch viel, viel mehr Wissen, Erfahrung mitbringen, als uns bewusst ist. Daran glaube ich total, das spüre ich auch als Wahrheit. Die Frage ist, ob wir uns tatsächlich die Mühe machen müssen oder ob es, wofür es wichtig ist, sich an diese ganze Vergangenheit zu erinnern. Ich halte es für aktuell für viel wichtiger und für einen neuen Evolutionsschritt auch, dass wir uns dieser Bandbreite bewusst werden, ja, dass wir offen dafür sind, aber vielmehr anerkennen, dass wir mit allem verbunden sind. Dafür ist es nicht so wichtig zu wissen, ob ich schon mal eine ganz bestimmte Existenz war, früher.
Mhm.
Ja. Ich glaube, dass das zu Buddhas Zeiten wichtiger war, weil wir noch nicht dieses naturwissenschaftlich fundierte Verständnis des Universums hatten. Die wussten das alle schon, auch ohne Naturwissenschaften, aber heute haben wir noch mal einen ganz anderen Zugang zum Universum. Für mich ein wichtiges Thema übrigens. Ne?
Ah, ja.
Was kommt hinter dem Universum und diese Fragen um das Universum und ist die Erde vielleicht die einzige so in dieser Art, ja, so mit Wasser und einer Evolution, die wir Leben nennen oder gibt es vielleicht noch andere Planeten? Insofern ja, ich halte sehr, sehr viel von dieser Idee. Und ich glaube, das gehört auch zum Erkenntnisprozess von uns Menschen dazu, auch zur Selbstwerdung.
Oh, nicht, dass sie dir wehtut, die
ist. Ja, sie kann auch anders, ich merke. Ja. Das kriegen wir hin. Wir sind empathisch genug.
Genau.
Ja, insofern, und für Kinder und auch für uns finde ich es total spannend, damit zu spielen, wie sehe ich eigentlich die Welt aus einer Katze oder aus einer Fledermaus? Wie betrachtet eine Fledermaus die Welt mit Echolot-System und Schallwellen? Insofern, damit mehr zu experimentieren, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und wir diskutieren, das mache ich jetzt als Schlusswort, das wird jetzt etwas politisch, wir diskutieren gerade über die falschen Dinge. Ja? Wir diskutieren über soziales Pflichtjahr, wir diskutieren über Militärdienst und so weiter, solche Dinge, statt vielleicht über ein Haustierpflichtjahr zu sprechen, ja, dass jeder mal ein Jahr sich um ein Haustier kümmert, ob das dann zu Hause ist oder im Heim, ja, also eher sowas, dass wir Möglichkeiten für uns schaffen, uns mit der Natur, mit Tieren, mit Lebewesen zu verbinden. Darüber sollten wir genauso oder mehr diskutieren als über eine neue Bundeswehr und solche Dinge, die eher polarisieren, die Empathie klauen. Und wir müssten mindestens aktuell über Maßnahmen sprechen. Und das kann ein freies soziales Jahr sein, mit Tieren, mit Menschen,
total,
wie auch immer. Aber sowas brauchen wir aktuell viel, 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 viel mehr, wenn wir diese gesellschaftliche Spaltung irgendwie ein bisschen überwinden wollen.
Mhm. Total. Also deine Gedanken sind auf jeden Fall die eines typischen Mindpunks. Ja, wirklich. Also ich sehe die Dinge sehr, sehr ähnlich. Ich würde sogar wirklich alle Leute ein Pilzexperiment schenken, der ganzen Gesellschaft. Glaub mir, wir hätten hier ganz schnell eine neue Gesellschaft. Eine viel verbundene, viel weisere, diese Weisheit, Mensch. Also das ist das, wo ich so denke, zapf doch mal deine Weisheit an. Du bist, also viele benehmen sich so, als wären die, ja, ich weiß nicht, als hätten die vergessen. Und das haben sie ja auch. Und
ja.
Ich würde am liebsten sagen, weiß nicht dieses Wort, wach auf, sondern erinner dich.
Erinner dich.
Erinner dich.
Das finde ich super. Es gibt von Heidegger, auch ein deutscher Philosoph, das Wort Seinsvergessenheit. Er meinte, das entscheidende Problem der Menschheit und des Menschen sei, und das war im 20. Jahrhundert, dass er den Ursprung des Seins vergessen habe. Mhm. Und wenn wir das verbinden mit dem Wiedererinnern, sich wiedererinnern an das, was uns ausmacht, an das Wesentliche, sind wir für mich bei der Einfachheit und vielleicht auch am Ende dieses Podcasts.
Ja, sind wir. Vielen, vielen Dank, Jörg, für deine Gedanken. Wir sind sehr weit gekommen irgendwie und gleichzeitig so reichhaltig, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir alles waren. Ich bin schon selber gespannt, das zu hören, das werde ich hören.
Total. Wir haben schöne Umwege gemacht, aber irgendwie ein bisschen in Blütenform, finde ich. Wir sind immer wieder zu einer Mitte zurückgekehrt.
Zu der Einfachheit.
Ja, zu der Einfachheit. Ja. Ich danke dir.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Ich lade dich sehr gerne nochmal ein, wenn genug Kommentare kommen.
Also auf der Couch sitze ich gut.
Ja.
Ich sag mal bis bald.
Bis bald.